Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.
Je unkultivierter ein Land ist, je radikaler wird die Trennung der Geschlechter gehandhabt. Ein Zitat von Hedwig Dohm aus dem Jahr 1910. Und damit herzlich willkommen zur neuen Folge, die Podcastin. Hallo, Regula Stempfli.
Hallo, Isabel Rohner. Was für ein Zitat. Großartig. Erstens, weil es so alt ist. Und natürlich die große Hedwig Dohm. Zweitens, weil es nicht unumstritten ist. Stell dir vor, was alle Postkolonialen sagen würden zu dem Wort zivilisiert, oder? Das sind ja Werte, die nichts mehr gelten im Zeitalter des Nihilismus. Dabei ist es wirklich wichtig, darauf hinzuweisen, es gibt unzivilisierte Völker, also vielleicht
kultiviert, sie nennt es kultiviert, ne?
Kultiviert. Mhm.
Ja, aber sie, ist egal.
Sie sagt ja, kultiviert, okay. Das siehst du, ich mache schon meine eigene Hörprojektion.
Drin. Nein, aber trotzdem ist es, ich finde deine Reaktion ist A, richtig und B, interessant, weil, was meint Hedwig Dohm? Sie meint, die Trennung der Geschlechter ist ein Zeichen von absoluter Rückschrittlichkeit, wenn die Trennung der Geschlechter rechtlich vonstatten geht, das heißt Frauen per se, per Recht kein Zugang zu Bildung, Öffentlichkeit, Berufen, Unabhängigkeit, Teilhabe an der Demokratie, Wahlrecht versagt werden. Sie meint es räumlich, ne? Also Frauen, die in der Öffentlichkeit nicht sich genauso frei bewegen können wie Männer. Wir haben vor ein paar Wochen über das Beispiel Anita Augsburg gesprochen, die sich auf dem Gendarmenmarkt hat festnehmen lassen Ende des 19. Jahrhunderts, weil es damals schlicht verboten war, für Frauen in Berlin allein rumzulaufen, weil sie dann unter den Verdacht der Prostitution gefallen sind. Und Hedwig Dohm meint das auch, oder ein anderes Beispiel. Weißt du, wann es die erste öffentliche Toilette gab in Berlin? Und Berlin als Weltmetropole auch des 19. und 20. Jahrhunderts. Ja. Erst um 1900, und zwar ein öffentliches Klo für Frauen in ganz Berlin. Während für Männer schon weit, weit früher öffentliche Toiletten auch zur Verfügung gestellt wurden. Ja. Es gibt eine spannende Stadtführung übrigens über die Toilettengeschichte in Berlin.
Genau, für Leute. Ja, super. Ja. Toilettengeschichten, das klingt sowieso sehr, sehr spannend. Ich möchte noch mal zum
Punkt noch. Dritter Punkt.
Entschuldigung.
Dritter, also rechtlich, räumlich und Bewertung. Wenn du Handeln von Frauen anders bewertest, weil sie Frauen sind, obwohl Männer genau dasselbe machen, dann ist das eben auch in der Auslegung von Hedwig Dohm und von uns ein Zeichen absoluter Rückschrittlichkeit und von Sexismus.
Eben, also das, ich finde das wegen dem Wort, also weil ich das mit zivilisiert statt kultiviert quasi zusammengefasst habe. Und ich bin so in diesen postkolonialen Kontexten in Medien und Kultur. Ich werde ja ständig umringt von jungen Menschen, mit denen ich Texte oder Kurse mache. Und da muss ich einfach sagen, ich merke, wenn die so ein Zitat hören, wird dieses kultiviert sofort, das ist ein bourgeoises Konzept, das hat nichts mit Egalität zu tun. Und dann realisiere ich, wie weit der wissenschaftliche Kontext in Europa durch den kulturellen Marxismus beeinflusst ist. Und das fällt mir genauso an meinen Reflexen auf.
Du meinst, weil es beinhaltet, es gibt eine Kultur und es gibt eine Nicht-Kultur oder es gibt Zivilisation und Nicht-Zivilisation und es waren immer die Weißen, die in andere Regionen gegangen sind und denen Kultur oder Zivilisation gebracht haben. Also dieses und der Postkolonialismus macht daraus ja, Weiß ist immer schlecht,
ein
und Weiß
und
sind
unten.
Immer die Unterdrücker, weswegen im Postkolonialismus, das ist ja ein Problem der Linken, Israel als Weiß und was ergo müssen die falsch liegen, ne, interpretiert wird.
Nein, aber Israel ist natürlich nicht Weiß, also ich möchte es jetzt gerade wieder öffentlich
natürlich
machen.
Nicht, aber unter den Linken schon, natürlich.
Ja, aber es ist, also das ist, Es gibt kein Land, das weniger weiß ist.
Ja, das musst du mir. Du meinst, okay, gut, wir müssen es immer noch mal sagen, damit
genau,
das,
aber weißt
dass
du,
wir
dass das
Ironiedetektor an. Ne?
So, ja, ja, ja. Gerne. Ich habe jetzt kommt wieder mein Unbehagen. Ich merke einfach, wie diese Diskurse es uns verunmöglichen als Frauen, für Gleichberechtigung, für Gleichstellung vor dem Recht, für die öffentlichen Räume. Oder wenn du sagst, eine Frau allein um 1900 durfte gar nicht auf die Straße, weil sie sonst quasi als Prostituierte verhaftet wurde, das ist ja heutzutage extrem aktuell im Islam. Und ich sage extra im Islam und nicht nur im Islamismus, weil diese Gesetze der Nichtöffentlichkeit von Frauen quasi religionsbedingt sind. Also das ist mal ein Punkt, den ich sagen möchte. Und der zweite Punkt ist, es verunmöglicht diese Wortdebatte, die ich jetzt auch einbringe mit kultiviert und zivilisiert und die du quasi ironisiert hast. Aber das ist ein Riesenproblem, weil wir heute in der Geschichte und in der Politik kein Verständnis mehr haben darüber, dass es tatsächlich Fortschritt gibt in der Menschheitsgeschichte. Und ja, dass massiv, es ganz wichtig
massiv
ist.
Massiv. Und ehrlich gesagt, ich habe es satt. Ja. Ich habe es satt, über Wörter zu sprechen, wenn das Problem woanders ist. Konkretes Beispiel, mal wieder meine Lebensstadt, meine Lieblingsstadt, Berlin. In Berlin gibt es gerade eine völlig konstruierte Debatte darüber, ob wir im öffentlichen Nahverkehr Frauenabteile brauchen.
Oh nein.
2025 in Berlin. Und ich sage deswegen völlig konstruiert, weil es keine Frauenabteile geben wird im öffentlichen Nahverkehr in Berlin. Das ist ein, jetzt hätte ich fast ein ganz böses Wort gesagt, das sage ich jetzt aber nicht. Eine Schnapsidee einer Oppositionspartei.
Okay. Aber sie wird natürlich
aber
in den Medien
massiv
dann,
aufgegriffen wird, medial. Und im Kontext dieser Oppositionspartei gab es auch eine kleine Petition und es haben 15.000 Menschen, die wahrscheinlich noch nicht mal alle in Berlin wohnen, das unterzeichnet. In einer Stadt mit 3,6 Millionen Einwohnern ist das ein Anteil, selbst wenn alle in Berlin wohnen würden, von 0,4%, wo ich sagen muss, herzlichen Glückwunsch. Nichtsdestotrotz, der RBB ist voll davon, die Zeitungen sind voll davon. Es wurde jetzt auch schon erweitert, also nicht mehr Frauenabteile, sondern Flinterabteile. Oh. Also alle sollen in dieses eine Abteil rein, die
so
nicht Hulk sind. Ne?
Oh.
Und es ist einfach absurd. Und ich sage es in aller Deutlichkeit, es ist natürlich auch eine Debatte, die ablenkt von den wirklichen Problemen. Denn tatsächlich gibt es ein Problem von Übergriffen auch im öffentlichen Raum, auch gegen Frauen. Aber sorry, die Politik und der Staat, die Polizei muss dann etwas gegen die Täter machen und nicht sagen, oh, alle die eventuell Opfer werden könnten, die sperren wir so in ein Viehwaggon. Sorry, my French und die Assoziation. Ne?
Das ist
aber
furchtbar.
Genau,
ja,
das meint Hedwig Dohm. Mit je unkultivierter ein Land ist, je radikaler wird die Trennung der Geschlechter gehandhabt.
Und ich habe noch einen anderen Verdacht zu diesem Frauenabteil, der Hand in Hand geht mit einer anderen Schnapsidee, auch natürlich aus Berlin und aus der super Linken, dass plötzlich ausgerechnet der Hijab im öffentlichen Dienst zur Normalität werden sollte. Also all diese Schritte, ein eigenes Frauenabteil ist islamistisch.
Lass uns bitte genau sein, da kriege ich jetzt ein
Also es ist kein Hijab, es ist ein Kopftuch.
Es ist nicht die Norm. Wir haben ein Neutralitätsgebot, was gilt, was besagt, dass Menschen im öffentlichen Dienst, dazu gehören Lehrkräfte, dazu gehört aber auch die Polizei, dazu gehören Beamte, auf das Tragen religiöser Zeichen, Merkmale verzichten müssen. Das ist das Neutralitätsgebot. Ich juble, es ist wichtig. Und jetzt gibt es wieder eine lustige Oppositionspartei in Berlin, also Landesebene. By the way, dieselbe.
Ja, mit den ja? Sonderzügen für Frauen, ja.
Ja, die das nicht richtig findet und damit argumentiert, dass man damit Musliminnen die Möglichkeit nimmt, im öffentlichen Dienst aktiv zu werden, dass sie dabei nur die orthodoxen, konservativen Musliminnen meinen und nicht die weltlichen. Ne?
Ja.
Das ist noch eine Erwähnung wert. Ne?
Ja, aber es geht nicht darum, dass es die Norm werden soll. Rassismus. Genau, ne? Ist auch ein völliger Rassismus, der eben Musliminnen immer, den Musliminnen gleichsetzt, also eben religiöse, hochreligiöse Musliminnen, den Musliminnen gleichsetzt. Das ist ganz wichtig aufzuheben. Ja, nicht die Norm. Du hast mir nicht zugehört. Ich habe gesagt, ich habe einen Verdacht geäußert, dass mit der fortschreitenden Islamisierung von solchen Vorschlägen wie Sonderzüge für Frauen oder wie Kopftücher im öffentlichen Dienst, dass damit alle oder Scharia im quasi Eherecht oder in den Zivil oder in der Mediation, das ist ein anderer Vorschlag, dass damit wie in Großbritannien, wo wir die Erfahrung haben, quasi die Islamisierung und nicht die Integration ganz vieler säkularer Muslimen und Musliminnen, damit die Islamisierung vorangetrieben wird. Also wie in den wichtigen Romanen wie der Unterwerfung von Welbeck, den ich überhaupt nicht ausstehen kann, das Buch und das Theaterstück dazu war großartig. Also das ist so das ist mein Verdacht, oder? Mhm. Also all diese Schutz in Anführungszeichen, Schutzklauseln, womit wir wieder bei der Zivilisation wären. Eine zivilisierte und kultivierte Gesellschaft ermöglicht den Zugang, das ist dann Hannah Arendt, von Freien und Gleichen ohne Beschränkung. Freien und Gleichen in einem öffentlichen Raum, der so geschützt ist, dass er eben nicht Terrorattacken oder solchen Vorschlägen quasi auch fragmentiert wird.
Ja, und natürlich ist auch Demokratie als System einer Gesellschaft und des gesellschaftlichen Zusammenlebens etwas Künstliches und damit Kultur oder Zivilisation. Ne? Das sind Regeln, auf die wir uns verständigt haben, historisch. Und das bedeutet auch beispielsweise in Deutschland, dass wir als Bürgerinnen und Bürger gewisse Aufgaben, Rechte, abgeben an einen Staat, der für uns gewisse Dinge übernimmt, wie beispielsweise das Gerichtswesen oder das Polizeiwesen. Ne? Darum kümmern wir uns eben nicht selber. Ne? Also das ist auch ein...
Genau. Und da möchte ich noch einen Satz bringen, weshalb so viele Menschen politikverdrossen sind. Sogenannt politikverdrossen ist, wenn dieses Verhältnis der Abgabe auch der Aufgaben an den Staat, der zuständig ist für funktionierende Infrastruktur, für Sicherheit, für Freiheit etc., dass wenn dieses Verhältnis gebrochen wird mit dem, quasi, dass wir Steuerzahlenden an den Staat auch damit gerne Steuern zahlen, damit uns eben quasi der Staat auch dies garantiert. Oder? Also wenn dieses Verhältnis gebrochen ist, was es in Deutschland zum Teil, wo wir länger diskutieren könnten, tatsächlich der Fall ist, dann wächst eine Politikverdrossenheit, die tatsächlich dann demokratiegefährdend sich auswirken könnte. So, jetzt haben wir so den schöne Reise gemacht von Hedwig Thom und dem Zugang zur Öffentlichkeit von allen, aber vor allem eben auch der ungehinderte freie Zugang von Frauen in die Öffentlichkeit ist ein Zeichen der Kultiviertheit. Wunderbar.
Was möchtest hast du was Lustiges hören?
Ja, falls es lustig ist. Falls es lustig ist. Wir haben ja unterschiedlichen Humor manchmal.
Ja, also ich habe was ganz Groteskes, Absurdes mitgebracht. So aus dem, aus der Schublade, was es nicht alles gibt auf dieser patriarchalen Welt. Hast du schon mal von Ganamara Matsuri gehört?
Nein, und ich glaube, ich will auch nicht davor mehr, aber es ist ein wunderbares Wort und vor allem kannst du es aussprechen. Ich könnte es nicht mal aussprechen, wenn es vor mir liegen würde. Also was ist Gamma Puzibu?
Also ehrlich gesagt, ich habe bis vor, also gestern auch noch nie etwas davon gehört und ich weiß nicht, ob das so ein Fehler war. Jetzt ist meine Welt größer geworden und ich will dieses Wissen direkt teilen. Also am ersten Sonntag im April findet seit über 60 Jahren in der japanischen Millionenstadt Kawasaki ein Festival statt. Mhm. So ein bisschen vergleichbar vielleicht mit den Karnevalsumzügen in Köln und Aachen und Mainz. Und sie nennen es Kanamara Matsuri. Matsuri Aha. heißt Festival, Kanamara heißt goldener Penis.
Ich glaube, irgendwann haben wir, glaube ich, davon schon gehört. Egal, erzähl, der goldene Penis. Doch, irgendwie hast du das schon mal gebraucht.
Nee, ich nicht. Ich tatsächlich
aber dann
nicht.
Ist es aber in einem
vielleicht
als der goldene.
Hast du im Gegensatz zu mir ja. 2018 den Film gesehen von Barbara Miller, Female Pleasure.
Da das ist tatsächlich. Das. Ja,
vor.
Genau. Okay, erzähl
so,
weiter.
Mein Hintergrund: Ich war gestern und sowas gibt es halt nur in Berlin und dafür liebe ich diese Stadt. Ich war sehr spontan bei einer Comic-Lesung, wobei ich mich gefragt habe, wie kann man denn aus einem Comic lesen? Dann habe ich gehört, es ist ein Comic. Ich verstehe ehrlich gesagt auch nichts von Comics, aber ich war neugierig. Ich habe dann erfahren, das ist ein Comic einer japanischen Autorin, die kein Deutsch spricht. Und dann dachte ich, super, ich habe keine Ahnung, wie das gehen soll, aber ich will dahin. So, und dadurch war ich bei einer ganz, ganz großartigen Veranstaltung der japanischen Künstlerin Rokude Nashiko. Aha. Rokude Nashiko ist ein Pseudonym, das bedeutet Taugenichts, beziehungsweise ich würde immer sagen Taugenixe. Ein Pseudonym der Japanerin Megumi Igarashi. Und die ist eine Manga-Künstlerin, die weltweit für Presse gesorgt hat, weil sie nämlich mehrfach verhaftet wurde in Japan 2014, mehrfach mehrere Tage im Knast war, weil sie es gewagt hat, mit ihrer Vulva Kunst zu machen. Mhm. Das heißt, berühmt geworden ist sie durch einen Manga über Vulva-Kunst und über ihre, wie nennt man das? Also sie hat einen Abdruck gemacht ihres Unterleibs, ihrer Vulva und hat daraus Handyhüllen gebastelt und so ein bisschen Pop-Art gemacht und dann 2014 eine klitzekleine Ausstellung in einem Laden in Japan gemacht. Und daraufhin wurde sie verhaftet und die Polizei hat all ihre Handyhüllen und so kleinen Figürchen mit ihrem Vulva-Abdruck konfisziert. Und das wurde dann ziemlich groß, weil sie natürlich vor Gericht gegangen ist. Also der Japan war der Meinung, diese Frau muss sich jetzt öffentlich entschuldigen, weil das ist ja irgendwie obszön, ne, was sie da macht mit ihrer Vulva. By the way, ne, wir erinnern uns, in einem Land, was seit den 60er Jahren einmal im Land mit riesengroßen Penissen, riesigen Penisfiguren, durch Kawasaki zieht, sind so kleine Handyhüllen mit einem Vulva-Abdruck obszön.
Ein Skandalon, ne?
Genau, also sie wurde, sie ging vor Gericht, wurde auch vertreten von 7 Anwältinnen und Anwälten und wurde dann mit Blick auf ihre Kunst freigesprochen, aber musste trotzdem eine Strafe zahlen, weil nämlich diese Kunst, die sie machte, mit einem 3D-Drucker hergestellt wurde. Und um diesem Drucker den Auftrag zu geben, musste sie die Datei des Vulva-Abdrucks per Mail verschicken.
Ja, genau. Und das gilt dann aus Pornografie.
Ja. So, ja. Irre. Ja. Absolut irre. Also, ich war bei dieser Veranstaltung. Es war toll. Ich empfehle das Buch Was ist obszön? Ein Manga über Vulva-Kunst. Wirklich allen. Ich habe mir direkt 3 Exemplare gekauft. Ach, ich werde es mehreren verschenken. Mhm. Es ist super schön gemacht. Rausgekommen vom Magas Verlag. Über den Magas Verlag auch zu kaufen und kostet, ich brauche irgendwie bald eine Brille, 21,40 Euro. Schönes Geschenk darin, aufbereitet ihre Geschichte als Manga, ergänzt von der Herausgeberin Gerrit Sonntag durch allerlei Wissenswertes rund um die Vulva und spektakuläre Fotos, wenn ich das mal sagen darf, von diesem furchtbaren Penis-Festival, was die da haben. Nächstes Projekt übrigens der Künstlerin ist ein Vulva-Auto, beziehungsweise sie meinte, wahrscheinlich wird es erstmal ein Dreirad werden. Mein Vorschlag war dann direkt, dass sie mit diesem Vulva-Dreirad dann in Kawasaki nächstes Jahr bei Kanamara Matsuri mitfährt, ne? Hinter diesen ganzen Penissen dann. Vulva-Autos, fände ich ganz schön. Und natürlich finde ich auch wichtig, dass sie sich doch auch politisch dafür einsetzt, nicht nur Kanamara Matsuri, sondern Kanamanko Matsuri, das wäre dann die goldene Vulva-Festival, einzuführen. Jedenfalls, ja.
Wunderbar, das unfassbar. Ist echt eine sehr erfreuliche und lustige und aufbauende Nachricht und auch ein Erleben deinerseits. Also mit der Vulva hast du es ja, weil es gibt ja auch eine Skandinavierin, ich habe natürlich deren Namen vergessen, deren Buch ich ja auch gekauft habe, nach einer die Podcastin, die
Liv Strömquist.
Genau, Liv Strömquist. Ja. Ich konnte ja auf dich zählen, die hat ja die Geschichte der Vulva gezeichnet und beschrieben, und das ist auch ein wunderbares Buch.
Stimmt. Ja, und auch einfach mit ganz, ganz, ganz viel absurden Geschichten. Ne? Mhm. Also Geschichten der Unterdrückung, des aktiven Tabuisierens und ne? Sehr, sehr politisch. Und auch das passt zu dem Zitat von Hedwig Dohm. Je unkultivierter ein Land ist, je radikaler wird die Trennung. Wie kann es denn sein, dass es ein Festival gibt, was in einer Millionenstadt stattfindet, mit riesengroßen Penissen, und gleichzeitig kommt eine Frau ins Gefängnis, weil sie es wagt, mit ihrer Vulva Kunst zu machen. Mhm. Also es ist völlig,
Das finde ich, das sind ganz, ganz spannende Themen und passt tatsächlich zum Zitat. Es erinnert mich auch, als ich zur Geschichte der Pornografie geforscht habe, dass in der Nachkriegszeit die japanischen Pornos, die haben auch eine ganz bestimmte Ästhetik, wenn man das so nennen kann, aber immer, also quasi so mit ganz klaren Bedeckungen der Vulva. Also du siehst in japanischen Filmen, im Unterschied zu den Comics und Zeichnungen der japanischen Warlord-Zeit im 16. Jahrhundert, siehst du eben keine Vulva. Das ist schon spannend. Ich bin sicher, da gibt es auch eine Geschichte, die direkt vergleichbar ist zwischen der Nicht-Gleichberechtigung oder Freiheit von japanischen Frauen und diesem Verdecken, Verstecken und Bestrafen, wenn du die Vulva zeigst.
Ich habe das auch gefragt, ne? Weil ich weiß über japanische Geschichte und japanische Frauenbewegung wirklich nichts.
Ne? Ich auch nicht, ja.
Und ich habe gefragt, wie es denn dazu kommt, so ein Festival zu machen. Und gut, die Antwort lag auf der Hand: der Penis als Fruchtbarkeit. Zeichen, uralt. Uralt.
Ja, absolut,
ne?
Absolut.
Und was Megumi Igarashi dann erzählt hat, war, dass es zumindest das Gerücht gibt, dass es, also diese alten Darstellungen von großen Penissen, die man gezeigt hat, wir bejubeln jetzt die Erntezeit oder so, die gibt es immer noch, also so alte Schreine. Und sie meinte, dem Gerücht nach gibt es auch noch uralte, also historische, antike fast, Darstellungen von Vulven.
Ja, ja.
Und sie meinte, wahrscheinlich war es sogar so, dass in den früheren, also vor Hunderten von Jahren, Fruchtbarkeits- oder Erntezeit, Festivals gab es ja dann, also eine Jahrestagen,
aber Feste, ja, genau,
beides gezeigt wurde, also ein Penis und eine Vulva, um beides zu feiern. Und sie meinte, der Bruch war die Orientierung von Japan am Westen, also an der westlichen Prüderie dann auch und der sehr starken Trennung von öffentlich, also ne, 19. Jahrhundert sind wir dann.
Genau, wir sind
gleich
immer,
männlich.
Ja, wir sind immer im 19. Jahrhundert, weil eben dort die Nationalstaaten und die Männlichkeitsvorstellungen der Nationalstaaten auch Japan überdrückt wurden. So wie ich gesagt habe, in der Zeit der Warlords gab es gibt ja ganz tolle Ausstellungen über die Erotik, eben, was ist das, vom 14. bis weit ins 16., 17. Jahrhundert. Also wahnsinnig fortschrittlich im Sinne von der Lust der Frau, wie sie nicht nur dargestellt, sondern auch gefordert und gefördert wird. Also da gab es vor Jahren eine fantastische Ausstellung irgendwo in München. Da habe ich sicher noch Bilder dazu. Also das stimmt sicher. Und das mit den Vulven und Penissen, das war auch im antiken Griechenland. Klar, vor der Fixierung des Patriarchats, eben der Eroberung quasi der matriarchalen Vorgängerinnen und Kulturen, gibt es immer noch Hunderttausende von diesen Frauenfiguren. Man nannte sie die Venus von Willensdorf. Das ist keine Venus, sondern es ist eine alte, nach der Menopause schönen, dicken Frau, quasi als weise Göttin wahrscheinlich. Und ich habe das ja schon mal erwähnt hier, die Steinzeitforscher des 19. Jahrhunderts bei dem klassischen Griechenland oder auch in Israel findet man Hunderttausende von solchen Figürchen, Vulven, Fruchtbarkeitsgöttinnen, alte Frauen und so weiter und so fort. Und im 19. Jahrhundert diese Altertumsforscher waren so furchtbar, eben, sie waren antisemitisch, sie waren unfassbar misogyn und die haben bis in die Neuzeit behauptet, es gibt immer noch Schriften, die das behaupten, dass all diese Figuren von Frauen, Vulven und quasi eben diese Fruchtbarkeitssymbole, Ostara, Isis, also all die großen Göttinnen, oder, die sehr explizit mit Fruchtbarkeit ausgestattet wurden, Brüsten, Vulven, Eier drumherum, die Penisse, die sie in der Hand haben und so weiter und so fort, die haben sie immer so identifiziert und das war wirklich in der Altertumsforschung gang und gäbe, das seien die Pornofiguren für die Steinzeitmänner gewesen. Oder? Und also die Gesellschaft, die hohe Geisteswissenschaft hat diesen Schrott über 100 Jahre, 120 Jahre verbreitet. Und noch heute wehren sich viele Altertumsforscher dagegen, dass das, obwohl die Altertumsgenetik genau das Gegenteil beweist, dass dies Zeichen von matriarchalen Kulten, Fruchtbarkeitskulten gewesen seien. Oder eben auch die sich wahnsinnig wehren über die sehr logische Folge von Isis über Hera zu Maria, die sich wahnsinnig weigern, diese entscheidende Formen der Göttinnen in der Urzeit der Menschheitsgeschichte, denen auch genügend Raum und Platz zu geben und da auch nachzufragen, was denn dazu geführt hat, dass diese unglaublich fruchtbaren Zivilisationen, deren kulturelle Reliquien und Relikte, die wir finden, umwerfend sind, also wo wir eine Kunst feststellen, wo wir denken, das ist ja wahnsinnig, oder wenn du denkst, vor 6000 Jahren haben dies Menschen gemacht, um die Frauen zu feiern, oder? Und es gibt immer noch die Mehrheit der Altertumsforscher, die hier massiven Krieg führt gegen die Erkenntnisse neuester Wissenschaft, beispielsweise der Genetik.
Und schlicht ihre eigenen Werte, Überzeugungen, Vorurteile überstülpt über etwas, was sie. Ne? Man sieht nur, was man sehen will. Ne? Ja. Man deutet nur das, was man kennt.
Das ist krass. Ja, aber wunderbar. Also ich finde es ja großartig, diese Offenheit von dir, und die empfehle ich wirklich allen Frauen, dass wenn du eine Comic-Lesung, ich habe ja auch gerade gelacht, oder, das ist ein Oxymoron. Also Comics kannst du zeichnen und nicht lesen, und ich bin absolut kein Comic-Fan, schon gar kein Manga-Fan, weil alle Incels, also die Sozialisation zu diesen Incels oder auch zu den Hikimori, wie sie heißen, diese isolierten, ganz strange japanische Jugendkultur oder Unkultur, werden immer auch mit diesen ganzen Manga-Bildern und Kultur verbunden. Also überhaupt die Sexualität, die japanische Sexualität, die jetzt uninformiert, quasi nur in der Bilderform, wenn sie dargestellt wird, wirklich sehr, sehr, sagen wir mal, umstritten ist, aus meiner Sicht. Oder? Aber umso besser eine neue Geschichte und auch eine neue Geschichte der Mangas, eben einer neuen Zeichnerin. Wunderbar. Also alle, ich finde immer solche Hinweise, die Offenheit behalten.
Ja,
ganz groß.
Du, ich wusste das alles noch nicht vor 24 Stunden. Das
ja,
ist, ja,
das ist immer das Beste.
Es macht meine Welt gerade größer und noch ein Stück absurder.
Ja, absolut. Apropos Absurdität, oh. Ich habe vor der Podcastin das Spektakel der Beerdigung des Papstes Franziskus, der eigentlich als fortschrittlicher Papst gilt, und der hat ja den Marienkult wahnsinnig gefrönt. Unter ihm wurden wegen der Bestimmung, dass auch Laien diese Ämter übernehmen dürfen, auch die allererste Frau der vatikanischen Ordnungsbehörde ernannt. Simona, aha, Brambilla, 59 Jahre alt, eine Ordensschwester. Und das, ach, fand ich sehr interessant. Also ich habe das in der Presse nicht mitbekommen, sondern ich habe das nur realisiert während eben dieser großen rituellen Zeremonie, die global eine kollektive Aufmerksamkeitsmoment garantierte, was ich schon sehr spannend finde. Ja, tatsächlich, die Vatikanstadt wird erstmals von einer Frau geleitet. Schwester Raffaella Petrini wurde zur Präsidentin der päpstlichen Kommission für den Staat der Vatikanstadt und zur Präsidentin des Governatorats ernannt, wie vom Presseamt des Heiligen Stuhls bekannt gegeben wurde, und zwar ab 1. März 2025. Also nicht so lange. Sie arbeitet lange in Mosambik, hat einen Doktor in Psychologie 2008, also sehr spät doktoriert, und sie war Generalsuperiorin ihrer Ordnungsgemeinschaft, also eine der wichtigen führenden Frauen ihrer Schwesterngemeinschaft. Aber sie hat lange auch funktioniert, ganz nah bei Papst Franziskus. Alle diese Dinge wusste ich nicht, habe mich natürlich gerade sofort für die Podcastin interessiert.
Ja, und wir verwerten alles,
ja,
was
genau,
mitbekommen
genau.
wird, direkt weiterverbreitet.
Ich bin natürlich einfach wieder böse, oder? Also dieser Papst der Armen, also Franziskus, und ich bin ja viel spiritueller als Isabel Rohner. Das ist nicht schwer. Das stimmt. Es gibt keine größere Atheistin als dich. Also ich bin natürlich im Vergleich zu dir eine durchwegs Gläubige, wenn auch nicht katholisch Gläubige. Aber was ich natürlich bösartig anmerke, der Papst der Armen hat mit diesem Gang vom Petersdom, vom Petersplatz dann zur Marienkirche, wo er beerdigt werden will, der Papst der Armen hat die aufwendigste Jahrhundertbeerdigung durch Rom veranlasst. Also es ist die teuerste Veranstaltung überhaupt, oder? Also
aber das hat er das veranlasst? Oder
ja, ja,
das
ja, ja,
so
der Papst, nee. Ah, okay. Das ist wie wenn ich ein Testament mache, was ich natürlich mache. und also ich bin natürlich auch wie der Papst narzisstisch genug, am liebsten meine Beerdigung bis ins Detail zu regeln, damit ich ja auch genügend gewürdigt werde. Das hat der Papst Franziskus auch gemacht mit einem Brimborium des Antibrimboriums. Also so habe ich eben auch erfahren, wie es mit der Einbalsamierung steht oder des Papstes, dass er die viel einfacher wollte als normalerweise üblich. Irgendwo in einem Text habe ich von einer Einbalsamiererin, wusste ich gar nicht, dass es gibt, gehört. Auch ich hätte den Papst viel hübscher gemacht, was ich auch sehr lustig fand. Und habe dann wieder realisiert, wie stark die Kulturen sich unterscheiden, dass zum Beispiel in den USA und auch in Frankreich diese Zurechtmachung von Toten eine richtige Kunst darstellt. Im Unterschied zu den relativ protestantisch dominierten Deutschland und Österreich und der Schweiz oder vielleicht einfach zu den deutschsprachigen Ländern, wo wir die Kunst des Zurechtmachen des Toten nicht mehr kennen, so wie wir, das hängt aber wahrscheinlich damit zusammen, dass wir die Toten auch nicht mehr aufbahren zu Hause.
Nee, und verbrennen auch, ne? Relativ
ja,
schnell.
Genau. Es geht dann so aus dem Auge Augen aus dem Sinn. Und ich habe dann natürlich darüber nachgedacht und schon gemerkt, dass dieser Thanatos, dieser Tod und diese Pflege, diese Kunst des Pflegens von einem toten Leib und auch die Auseinandersetzung mit dem toten Leib, das tut, glaube ich, der Gesellschaft gar nicht so schlecht. Also ich möchte es nicht nur einfach am Papst erleben, sondern ich möchte tatsächlich, dass wir den Tod gerade in unseren radikal säkularen, zum Teil nihilistischen Gesellschaften, dass wir eben den Tod, oder auch Silicon Valley will ja den Tod total überwinden und nichts damit zu tun haben, dass wenn wir den mehr in unseren Alltag holen, uns vielleicht auch ganz anders auseinandersetzen mit unserer Lebensweise.
Ja,
also
fand ich einen guten
Hinweis jetzt angesichts dieser Papstbeerdigung und vor allem auch, weil ich erst kürzlich in Rom war und einfach wieder feststelle, ich war ja in Florenz und in Rom und ich liebe Roma Povera. Ich liebe dieses chaotische Rom, sehr dominiert von diesem Vatikan, aber so dieses Gemisch einer Authentizität von einem starken jüdischen Viertel, großartigen, ich bin ja so Antiken, eine Altgriechin und Altlateinerin, großartig auch dominiert von untergegangenen Zivilisationen und Kulturen. Ich liebe ja Rom und das war wahnsinnig schön, auch die Rom-Bilder wiederzusehen.
So. Ja, spannend. Spannend, habe ich direkt Assoziation. Ne? Also Hedwig Dohm hat in ihrem Roman Schicksal einer Seele auch das jüdische Ghetto in Rom beschrieben. Natürlich als schauderhaften Ort, der aber gerne so idealisiert wird, als komm, wir gehen mal im Ghetto gucken, wie da die Juden leben.
Wow.
Genau.
Wow. Nee, also, aber ja. ich muss natürlich sagen, die Juden und Jüdinnen, die römischen sind, und das ist ja eine große Fehlkonzeption von den Nichtjuden und Nichtjüdinnen. Die meinen ja immer, Juden sind Juden, oder? Also ich lasse das jetzt einfach so mal stehen. Und ich war ja lange jetzt über 11 Tage in Israel und habe einfach festgestellt, Juden und Jüdinnen gibt es eigentlich nicht. Das Einzige, was Juden und Jüdinnen zu Juden und Jüdinnen macht, ist ihre Verfolgung. Und zwar ihre weltweite Verfolgung.
Und das ist ein Analogum zu den Frauen.
Ja!
Die Frauen sind auch völlig verschieden. Und trotzdem
haben wir eines gemeinsam.
Die strukturelle Arschkarte im Patriarchat. Ob wir sie wollen oder nicht. Ne, das bewertet werden, weil wir Frauen sind.
Also Frauen haben mit anderen Frauen nichts gemeinsam, außer eben ihre ständige Missachtung von Frauen als Frauen. Bei den Juden und Jüdinnen ist mir das so eingefahren. Und zwar, weil Nichtjuden und Nichtjüdinnen kein Verständnis davon haben, wie die jüdischen Gemeinden auch aussehen. Die haben keine offizielle Kirche, so wie die katholische Kirche oder die protestantischen oder all die Sekten, sondern sie treffen sich 10 oder 11 Mitglieder, also ich will mich jetzt nicht da outen als Religionskennerin, die bilden selber eine Gemeinde. Deshalb ist quasi das jüdische Volk oft auch so fortschrittlich. Erstens mal, weil es ein Schriftgelehrtenvolk ist, also nicht ein bildergelehrtes Volk, oder? Also das quasi unter einem Bild oder einem Symbol alle einheitlich versammelt, oder wie eben die katholische Kirche oder wie die Tempel bei den alten Griechen. Eben jeder Tempel, jede Synagoge hat ihre eigene Gemeinde, also die Unterschiedlichkeit, die Vielfarbigkeit. Es gibt auch in der sogenannten Liturgie gibt es große Unterschiede. Es gibt dann die jüdischen Festtage, die sind festgemacht, aber die werden wie bei uns die Festtage völlig unterschiedlich gefeiert, einfach mit gewissen Symbolen oder also was das Essen, das verbindet die Juden und Jüdinnen beispielsweise. Ich finde das, und deshalb noch schnell wegen Rom. Das römische Ghetto, was mir dort aufgefallen ist, ich habe da eine wunderbare Walking-Tour gemacht, auch in die Synagoge, in die alte Synagoge, und dort ist mir wieder einmal aufgefallen, die römischen Juden und Jüdinnen, die sind natürlich so wahnsinnig arrogant, oder? Und so wahnsinnig stolz auf sich, weil sie die älteste jüdische Gemeinde nach der Zerstörung des Zweiten Tempels sind, oder? Also auch hier gibt es dann Hierarchien, oder? Und die haben sich massiv aufgeregt, als dann die spanischen Juden dem Pogrom fliehen mussten oder zu Hunderttausenden ermordet wurden von der spanischen Inquisition, denn diese Dreckskerle, oder? Die sind dann nach Rom gekommen und die haben sich wahnsinnig aufgeregt über diese Migration. Also, ich finde es eine sehr bunte und vielfältige Geschichte, die sich in Rom gezeigt hat und auch angesichts der Beerdigung des Papstes Franziskus in Rom, die hätte auch noch weiter und breiter erzählt werden können, gerade also in Bezug auf die Frauen.
Was mich beim Judentum wirklich fasziniert, ist dieser große Unterschied zum Christentum. Christentum, gerade die Katholiken, natürlich ausgelegt auf das Leben nach dem Tod.
Ja.
Deswegen gibt es eben auch diese großen Kirchen, die an eine Göttlichkeit erinnern sollen, die über dem Menschen steht, die die Leute auch einschüchtern sollte. Und die Leute, also die katholische Kirche, sage ich als Ex-Katholikin, ne, ich darf das, hat nie ein Interesse daran gehabt, etwas an Machtstrukturen oder gesellschaftlichen Verteilungsstrukturen zu ändern. Hätte sie ja, also
sie wurde
kaum eine Institution ist so reich wie die katholische Kirche.
Also Richard David Brecht, den ich ja nicht ausstehen kann, aber der hat tatsächlich einen sehr guten Satz geprägt, hat gesagt, die größte Immobilienfirma der Welt ist in großer Not, sie sucht nämlich einen neuen Geschäftsführer. Also ich fand das sehr despektierlich, aber auch sehr treffend. Oder?
Ja, und was ich aber sagen wollte, das Judentum kennt ja kein Leben nach dem Tod. Die kennen nur das Leben. Und deswegen muss das Leben gefeiert werden.
Ja, genau.
Also so dieses Grundlebensbejahende.
Ja.
Das ist schon ein sehr grundlegender Unterschied.
Ja, das ist sehr, sehr spannend, dieses Diesseitige und Jenseitige. Und der Islam hat ja auch das Riesenproblem des Jenseitigen. Also deshalb, und der Islam ist ja quasi noch im 7. oder 8. Jahrhundert, hat keine Entwicklung durchmachen müssen, sollte aber unbedingt wie die katholische Kirche. Wie ich sage, bis zum Zweiten Weltkrieg, bis in die 60er Jahre, war die katholische Kirche wirklich ein Damoklesschwert für, also war wahnsinnig schwierig für alle Frauenrechte. Mhm. Also die katholische Kirche, überhaupt für die Freiheit der Menschen, die Entwicklung der Menschen, wir können uns das in unseren säkularisierten Gesellschaften überhaupt nicht mehr vorstellen oder nachvollziehen. Und was hat die katholische Kirche, abgesehen vom zweiten Konzil 1962 war das, also die Modernisierung der Liturgie und die Modernisierung auch der Frauenrechte und so weiter, aber was die katholische Kirche wirklich deren Macht genommen hat, und das wünsche ich mir für den Islam, ist der Kulturkampf gegen die katholische Kirche im Sinne von einer kulturellen, malerischen, theatralischen Tanz. Also alle Künste haben sich kritisch mit der katholischen Kirche auseinandergesetzt. Oder währenddem die antiken Künste die katholische Kirche gefeiert hat, eben mit diesen Kathedralen und dieser unfassbaren Schönheit für die gesamte Menschheit. Also da finde ich schon, das ist ein Kulturerbe, das ich nie zerstören möchte. Was ich realisiert habe in Europa, ist so diese Nietzsches, oder? Also der Life of Brian von Monty Python. Also
wunderbarer Film.
Ja, eben, aber all diese, aber das ist wahnsinnig despektierlich. Das ist sowas von blasphemisch. Du hättest mal die Diskussion damals erleben sollen, die habe ich nachgelesen zu Life of Brian, weil ich es zum ersten Mal übrigens letztes Jahr gesehen habe mit meinen Kindern. Sehr lustig. Du hättest da mal dort sehen sollen, wie blasphemisch das war, oder? Und das wünsche ich mir ja auch für den Islam. Also
ja, ich würde es anders ausdrücken, wir sind uns ja völlig einig. Also das ist Satire pur und Monty Python macht sich über alles lustig und es ist nicht denkbar, so einen Film zu machen, auch 2025 nicht, jetzt nicht über das Christentum, sondern über den Islam. Es
genau
ist nicht denkbar.
Und da möchte ich einfach erinnern an 10 Jahre, das haben wir nämlich nicht gemacht dieses Jahr, an Charlie Hebdo, die ganze Redaktion, bis auf eine Person, die hingerichtet wurden von Islamisten, die hingerichtet wurden, die ganze I am Charlie Hebdo und dieser Terrorakt, der immer wieder vergessen geht, wie der Terror, wie der Pogrom vom 7. Oktober 2023 umgedeutet wird, oder? Dass wir da nicht die Struktur immer wieder besprechen von einem Weltkrieg, der religiösen Kämpfe, die tatsächlich sich aufgemacht haben seit spätestens 30 Jahren oder wenn du Muslime fragst, seit der Gründung der muslimischen Bruderschaft in den 30er Jahren, die 1:1 mit Hitler zusammengearbeitet hat, dass wir das nicht aufgearbeitet haben. Und das ist eine der wichtigsten Aufgaben unserer Zeit, uns damit auseinanderzusetzen. So wie ich immer wieder sage, wir brauchen eine Geschichte des Stalinismus. Wir haben das immer noch nicht. Also deshalb kann eine Linke in Deutschland fast 10% kriegen und in den Medien wird diese Heidi Schlag mich tot rumgereicht wegen ihren Tattoos und so und erfüllt alle Boomer-Männer Fantasien. Also wir brauchen einen Totalitarismus, und zwar gegen links, also eine Aufarbeitung, beginnend mit Hannah Arendt und weiterentwickeln. Und wir brauchen dringendst eine Totalitarismus-Studie zum Islam. Übrigens, das habe ich auch gelesen, der Islamismus soll ja jetzt nicht mehr als Begriff benutzt werden, gerade unter der Linken, also von derselben Partei.
Ist eine Idee der Jusos in diesem
Fall. Ah, der Jusos, ne?
Aber ich nicht mehr benutzen wollen. Ja, ich habe jetzt ganz viele Assoziationen.
Ja.
Erstens, es ist eine große ein Meilenstein in der Geschichte des Christentums, dass wir heute Witze machen können. Na, das war nicht immer möglich, sondern früher wären wir auch verbrannt worden für Witze über das Christentum.
Mhm.
Einer meiner Lieblingswitze ist ein Witz über die katholische Kirche. Ich weiß gar nicht, habe ich dir den schon mal erzählt?
Mach mal.
Er ist gerade wahnsinnig
aktuell. Obwohl, ich möchte mich bei allen entschuldigen, es ist Isabel Rohne, die das sagt. Ich pflege ja nur Witze zu machen, die sehr wohlwollend mit gewissen spirituellen...
Du kennst meinen Witz noch gar nicht, Frau Stempfli. Und dieses vorauseilende, wir entschuldigen uns. Woher kommt es denn? Du bist Regula Stempfli, verdammt nochmal. Mehr Stolz, ihr Frau.
Ja, sehr schön.
Ist gerade sehr aktuell. Der Papst ist gestorben und er fährt hoch in den Himmel und trifft vor der Himmelspforte auf Petrus und sagt, hallo Petrus, ich bin da. Sagt Petrus, wer bist du? Sagt der Papst, hallo, ich bin der Papst, Gottes Vertreter auf Erden.
Stellvertreter Christi, nicht Gottes.
Petrus,
genau.
Petrus starrt ihn an, sagt, okay. Wart mal hier draußen, ich gehe mal eben rein, ich klär das. Petrus geht also rein, trifft im Billardzimmer auf Gott und Jesus sagt, hey Frauen, da draußen steht ein Typ, der sagt, er sei Vertreter Christi auf Erden, der Papst, habt ihr davon schon mal was gehört? Wisst ihr da was von? Die beiden gucken sich an, zucken die Schultern. Jesus sagt, wisst ihr was, ich gehe mal raus, ich spreche mal mit dem Typen, ich kläre das. Jesus also raus, nach einer Weile kommt er wieder zurück und er ist wirklich aufgelöst in Tränen, weil er so lachen muss. Also er schleppt sich also zurück, muss so lachen, muss immer wieder warten, wird wieder geschüttelt von einem Lachanfall. Und dann sagt er, ey, wisst ihr noch damals, als ich diesen Fischerclub gegründet habe? Die treffen sich heute noch.
Sehr nett. Sehr nett. Sehr
nett. Ich hatte das nicht vor, diesen Witz zu erzählen. Ich will
nee, aber der Fischerclub, den finde ich sehr nett. Also eben, da gibt es ganz viele wunderbare jüdische Pendants dazu. Die Witze werden wir jetzt nicht erzählen, aber ich finde...
Schade.
Ich finde, ja, ich finde...
Ja, aber also, es ist ein Politikum. So ein Witz über Mohammed.
Ja, genau, geht nicht.
Möglich.
Genau, geht nicht. Apropos, es ist kein Witz, aber einfach, ich habe dann auch gedacht... wenn wir jetzt eben die Beerdigung des Papstes anschauen, sorry, und auch die Texte hören der Evangelien, die dann von den Israeliten reden, also von 2000 Jahren und so. Und dann habe ich auch gedacht, ja, eben Judäa. Judäa gab es ja schon seit Tausenden von Jahren. Und Judäa wurde ja nur in Palästina umgewandelt, zwar als Strafe von den Römern nach der Zerstörung des Zweiten Tempels, ungefähr 70 Jahre nach Christus. Waren die Römer, die waren ja so erbost über die jüdischen Widerständischen, die sich nicht unterwerfen wollten dem Römischen Reich. Das ist halt einfach so, oder? Mhm. Also wirklich, das ist wie, wir feiern ja jetzt noch die Divico oder die Kelten, die sich den Römern entgegengesetzt haben, oder? Also die Germanen und weiß nicht was. Aber die Juden ließen sich nicht unterwerfen. Es war wirklich, selbst nach der Zerstörung des Zweiten Tempels nicht, oder? Und deshalb haben dann die Römer beschlossen, ha, wir machen etwas, wir nehmen ihnen den Namen und haben Judäa in Palästina umbenannt. Deshalb sind alle diese Verweise auf Palästina oder Jesus Christchen, also Jesus Christus wurde in Palästina geboren. Nein, Schatzis, das war in Judäa, wenn es um Null, um die Zeitrechnung geht, beim Herodes, beim König der Juden, dem Vertreter bei den Römern und so weiter und so fort. Also es war definitiv Judäa. Also
ja,
wir
lesen
könnten...
Lesen hilft. Du weißt auch, dass Israel auch in einem anderen alten Text genannt wird, nämlich dem Koran. Und zwar nicht nur einmal.
Ah, das wusste ich gar nicht.
Palästina allerdings nicht. Warum? Gab es nicht.
Ah.
Also, wenn man liest, könnte man auf ganz vieles kommen. Deswegen mein Hinweis zu deinem, was hat das ausgemacht, dass die Emanzipationsbewegung im Christentum vorangeschritten ist. Du hast auf die Kunst verwiesen. Ich würde sagen, die Einführung der Schulpflicht war eben auch sehr, sehr wichtig. Ne? Dass alle Zugang hatten und lesen lernen mussten.
Genau.
Lesen
das fand ich ja immer so spannend an der total rückständigen Schweiz, dass 1848, also mit der Idee des gleichen und allgemeinen Männerwahlrechts, auch die Schulpflicht eingeführt wurde, weil quasi ein Staatswesen, das sich selbst konstituiert, wenn es sich auch nur durch die Männer konstituiert, wurden aber die Mädchen gleichzeitig mit den Jungs und natürlich dann mit Unterschieden in der höheren Ausbildung, aber sie alle haben Lesen, Schreiben und Rechnen gelernt. Und das ist schon eine ganz wichtige Voraussetzung der Emanzipation von Menschen. Mhm. Es ist auch eine der gefährlichsten, deshalb verbieten eben totalitäre Kulturen dann sofort den Mädchen und den Frauen die Bildung. Das haben wir wieder so einen Bogen gemacht. Ich habe mich eigentlich völlig anders thematisch vorbereitet, weil ich, wenn ich gewusst hätte, dass wir da theologisch unterwegs sind oder auch einfach in der Religionsgeschichte, hätte ich mich dann viel besser vorbereitet.
Was
weil
es aber
mich,
total langweilig gemacht hätte.
Ja, ich weiß, tut mir leid.
Ich finde das immer beeindruckend, wie du reagieren kannst auf Dinge, von denen du vorher nicht wusstest.
Weil da bringe ich für dich, junge Frau, und andere junge Hörerinnen, bringe ich da gerne das Beispiel von Carola Meyer-Seethaler in den 80er Jahren. Also das so als Aufbruchsstimmung, die ich gehabt habe als junge Studentin, da war die Matriarchatsdiskussion enorm virulent und spannend. Auch mit Louise F. Push, also mit den Biografien oder also es wurde in den 80er Jahren, kam es wirklich zu einem Aufbrechen der klassischen, vor allem Geschichtswissenschaften. Wir haben eben auch, ich gehörte ja zu den Gründerinnen der ersten Frauengeschichte, Konferenz, Historikerinnen, Historikerinnenkongress hieß der. Der erste Historikerinnenkongress, das war 1983, glaube ich, und dann gab es einen 85 und 87, also diese Historikerinnenkongresse in der Schweiz, Basel, Bern, dann auch Fribourg, die haben viele, viele internationale Wissenschaftlerinnen auch eingeladen, weil das begann in den USA, wie alles Gute, das auch in den USA beginnt. Nee, auch so da ein bisschen Ironie
detektiert. Auch ja, weil genau. So viele Studierte fliehen mussten. Ne? Gerda Lerner hat die feministische Geschichtswissenschaft sehr stark geprägt in den USA. Es ist eine gebürtige Wienerin. Ne?
Ja, wunderbar, genau. Erzähl noch etwas von Gerda Lerner, weil du kennst die ja auch sehr gut. Die hat eben auch die klassische Frauengeschichte, die ja jetzt aufgelöst wurde durch die Genderwissenschaft. Und nur noch schnell meinen Satz fertig machen. Weshalb ist es wichtig? Weil ich eben genau das vermisse am heutigen, am gegenwärtigen feministischen Diskurs. Auch die Lust der Frauen, sich auf die Suche zu machen, nicht nur nach schrecklichen Frauenbiografien, die alle zerstört und Opfer, also die ganze Opferideologie der Geschichtsschreibung, wie schlimm alles war und wie wunderbar jetzt alles ist, sondern im Gegenteil einfach der Geschichte einen Wirklichkeitsbezug zu geben, in dem die damaligen wichtigen Frauengeschichten, Frauenfiguren auch ausgegraben, diskutiert werden und dass wir uns gegenseitig treffen in einer Sinnlichkeit von historischen Frauenfiguren, gerade auch im Christentum, die wir eigentlich verneint kriegen im gegenwärtigen Diskurs durch diese absolute Männerdominanz. Ich sage nur Penis in Japan.
Ja. Ich finde, das ist der perfekte Bogen, ehrlich gesagt. Besser
geht nicht. Aber Gerda Lerner, sag nochmal, genau, ich würde es allen auch empfehlen, Gerda Lerner wieder zu lesen.
Lest Gerda Lerner, das ist alles, was ich sagen möchte. Wir haben schon mehrfach über sie gesprochen. Ich stelle gerade fest, dass ich meine Bücher allesamt mal ausgeliehen habe. Schöne Grüße an Emilia, gib sie mir doch bei Gelegenheit zurück. ja, genau. Gerda Lerner, großartige Zitate, ne? Wohin auch immer du gehst. Die Aufgabe ist, zwei Frauen mitzunehmen. Tust du das nicht, ist mir egal, wohin du gehst. Das ist Gerda Lerner.
Wunderbar, wunderbar, wunderbar. Und das war wirklich ein Plädoyer, hinzuschauen, selbst bei und gerade bei höchst patriarchalen Symbolen und Kulturen, immer genau hinzuschauen und zu realisieren, es gibt so viele großartige, sichtbare Kunstwerke und weiterbringende sinnliche Erfahrungen dahinter, die allesamt von Frauen stammen.
Und am Kanamanko Matsuri arbeiten wir dem Festival der Goldenen Vulva. Yay.
Wunderbar.
Auf das Gute in der Welt.
Auf die Frauen.
Das war Die Podcastin, der feministische Wochenrückblick mit Isabel Rohner und Regula Stempfli.